Und liebe Gemeinde, Römerbrief. Wer hat Lust? Freude! Freude am Wort Gottes. Das ist doch, was unser Herz auch bewegt. Stehen wir auf, Römer 4. Ein etwas längerer Abschnitt heute. Von Vers 9 bis zu Ende. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem es geht also um die Glaubensgerechtigkeit, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung entkräftet. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißungen den ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Amen. Herr, segne dein Wort. Wir bitten dich darum. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Mein Thema lautet, warum Abraham unser Vater ist. Das Thema Gerechtigkeit vor Gott aus Glauben hatte der Apostel ja schon mehrfach behandelt. Und auch in unserem Abschnitt geht es ihm nochmal um dasselbe Thema der zugerechneten, der geschenkten Gerechtigkeit, die wir nicht verdienen, sondern einfach aus Glauben empfangen. Paulus scheut sich nicht, dieses Thema im Römerbrief und auch andernorts, besonders noch im Galaterbrief, es immer und immer zu wiederholen. Warum macht er das? Geht er uns nicht langsam auf die Nerven? Weil der gefallene Mensch nicht davon ablassen kann, zu glauben, dass er sich selbst vor Gott schön machen kann, um vor ihm zu bestehen. Diese Idee steckt uns allen tief im Blut, wie ein Fluch. Wir wollen uns die göttliche Anerkennung durch moralisches Verhalten, durch religiöse Pflichterfüllung oder Wohltätigkeit verdienen. Die Religionen der Welt fordern so gut wie alle, wenn ihr mal durchgeht, die Erfüllung von Vorschriften. Du kannst nehmen, welche Religion du willst. Und wenn in der Christenheit das Evangelium des Apostel Paulus und des Herrn Jesus Christus nicht wirklich verstanden und durchdacht wurde, und dann sind auch weite Teile des Christentums eine Religion der Vorschriften. Du musst fasten, Almosen geben, spirituelle Handlungen vollführen, Rituale durchnehmen. Auch nicht religiöse Menschen setzen auf dieses Prinzip. Sie sagen, ich bin doch nicht schlechter als andere Menschen. Ich bemühe mich doch, ein Guter zu sein. So wird der Herrgott mich doch auch annehmen. Das ist der Tenor, von dem unsere Gesellschaft, auch wenn sie sich immer mehr säkularisiert, aber unterschwellig ist diese Idee von der Selbsterlösung in den Religionen und auch unter den Atheisten. In Songtexten und Filmen wird oft der Kampf des guten Menschen gegen den Bösen dargestellt. Ich verzichte jetzt, euch Lieder und Songs also zu zitieren. Ihr wisst dasselbe aus der Medienwelt. Am Ende da wird oft der Kampf des guten Menschen gegen den Bösen dargestellt. Am Ende siegt dann das Gute und das Paradies ist geschaffen. Alle haben sich lieb und der Film endet mit wolkenlosem Glück. Manchmal, wenn wir Nachrichten gesehen haben mit meiner Frau und ich dann noch gucke, was kommt denn jetzt für ein Film? Meistens schalten wir ab, aber manchmal sage ich zu Gertrud, lass uns mal gucken, welche Moral wir jetzt wieder geliefert bekommen. Und diese Unterhaltungsfilme, die sind fast immer auf dieser Ebene. Streng dich an, sei gut, anständig, tue Recht und scheue niemand. Sei tolerant, sei umweltbewusst und dann, kommt die glückliche Welt. Dann sind wir alle im Paradies, hier auf Erden. Mach was, streng dich an. Die Idee ist, dass gute Werke in irgendeiner Form Erlösung und eine bessere Welt bringen. Tatsache aber ist, dass das Böse bleibt. Der nächste Streit steht schon vor der Tür und der nächste Krieg auch. Wir schaffen den Himmel nicht durch unser moralisches Bemühen. Wir brauchen eine Erlösung, die von außerhalb, von oben zu uns kommt. Von Gott. Auch unser christliches Herz, nun komme ich zu uns, neigt instinktiv immer wieder dazu, unser Heil von unserem Betragen abhängig zu machen. Ich wurde einmal von einem Gottesdienstbesucher erwischt, das war noch in der Kieler Straße. Da hatte ich eine machtvolle Predigt gehalten, sag ich so. Dann steht ein junger Mann draußen im Foyer, während ich mich von den Menschen verabschiede, und sagt zu mir: Pastor, ich schaff das alles nicht. Ich sage: Was schaffen Sie nicht? Was Sie heute gepredigt haben, das schaffe ich nicht. Da ist mir durch diesen fremden Mann klar geworden: Wolfgang, du musst noch mal über deine Predigt nachdenken. Wenn die Menschen aus meiner Predigt nach Hause gehen mit der schrecklichen Last und Bürde und Verzweiflung: Ich schaff das alles nicht, dann muss ich irgendwie falsch gepredigt haben. Das sitzt so drin. Und deswegen hämmert Paulus immer und immer wieder auf diesem Thema rum. Das ist Schlüsselfrage. Obwohl Gottes Kinder manchmal ein Leben lang an die in Christus geschenkte Gerechtigkeit geglaubt haben, gibt es in unseren Gemeinden eine unterschwellige Gesetzlichkeit. Und das führt dann häufig dazu, dass auf dem Sterbebett vieler Gotteskinder das Verdienstdenken dann wieder voll zutage kommt. Immer und immer wieder im Laufe der Jahre habe ich von sterbenskranken Gotteskindern die Frage gehört: Ich habe im Leben doch so viel verkehrt gemacht. Wer weiß, vielleicht werde ich am Ende doch nicht selig. Und sie werden am Ende der Tage von Verdammnisangst gequält. Auch die Frömmsten, weil sie noch nicht durch und durch es in sich aufnehmen konnten und leben konnten: Wir werden nicht durch unsere Werke vor Gott gerecht, sondern diese Gerechtigkeit, die können wir einfach nur empfangen. Paulus schreibt den Galatern einmal: Sie haben im Geist angefangen und wollen es im Fleisch vollenden. Sie fallen immer wieder in das Leistungsprinzip zurück. Und das ist für Paulus ein Fluch. Er schreibt in Galater 3,10: Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Weil ihre Mühe vergeblich ist, sie versuchen, ein Gefäß ohne Boden mit Wasser zu füllen. Der lebendige Gott und sein Gesetz, liebe Freunde, sind so heilig, so rein, so hell und voller strahlendem Licht, dass sich niemand zu ihm hinaufarbeiten kann. Jeder Versuch, durch Selbstbereitung den Himmel zu erlangen, muss scheitern und bedeutet nichts anderes als ewiges Verderben. Aber weil die Menschheit so sehr in diese Idee der Selbsterlösung verstrickt ist, schreibt Paulus immer und immer wieder über die Lehre von der geschenkten Gerechtigkeit. Und wenn wir wirklich selig werden wollen, liebe Gemeinde und auch ihr lieben Gäste und Freunde, wenn wir wirklich selig werden wollen, dann kommen wir an dieser Gottesoffenbarung, die Paulus hier in unserem Text nochmal wieder behandelt, nicht vorbei. Wir müssen sie lernen, sie verstehen, sie verinnerlichen, in unser tägliches Leben transferieren. Und dazu will uns Paulus mit unserem heutigen Text erneut bewegen. Und dazu zeigt er uns das Leben des Abraham. Er nennt ihn den Vater aller Glaubenden. Wörtlich Vers 11 und 12, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Wessen Vater ist also Abraham? Das ist wichtig. Einerseits ist er der Vater der Gläubigen, die aus den Heiden gekommen sind, aus den Unbeschnittenen. Und andererseits ist er der Vater der Gläubigen aus den Juden, aus den Beschnittenen. Das heißt, Abraham ist ausschließlich der Vater von Gläubigen. Von Gläubigen, die auf Christus hin glauben. Er ist ein Vater der Unbeschnittenen, die glauben, und ein Vater der Beschnittenen, die glauben. Er ist nicht Vater von Ungläubigen, weder von ungläubigen Heiden noch von ungläubigen Juden. Paulus rechnet Abraham nicht generell als Vater aller Juden, sondern nur der Juden, die, wie wir in Vers 12 gelesen haben, schaut mal rein, die, so wörtlich, auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens. Seht ihr das? Ihr guckt mich an, ihr sollt jetzt in die Bibel gucken. Die dem Abraham in seinem Glauben nachfolgen, nur die sind Abrahams Nachkommen, nur denen gehören die Verheißungen. Nur sie waren und sind das Israel Gottes, sein Bundesvolk. Und nicht die, die nur der Ethnie nach Juden sind. In Römer 9, 6 unter anderem schreibt Paulus, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Das war der große Irrtum der Juden damals. Sie hielten sich alle für Kinder Abrahams. Lediglich, weil sie blutsmäßig Juden waren. Aber Johannes der Täufer warnte sie schon und rief ihnen zu, denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Und dann fügt er sogar noch hinzu, die Axt ist bereits an die Wurzel gelegt, mein lieber Herr Gesangverein. Auch Jesus schlug den gleichen Ton an, als einige Juden behaupteten, Abraham sei ihr Vater, antwortete er ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Ihr aber habt den Teufel zum Vater, sagt Jesus. Es ist also ein großer Irrtum, Abraham seinen Vater zu nennen, weil ich äußerlich Jude bin, weil ich religiös bin. Wir sehen, Jesus war weit davon entfernt, das ethnische Israel pauschal als das Volk Gottes zu bezeichnen. Das Volk Gottes waren nur die Glaubenden in Israel. Nur sie hatten Abraham zum Vater. Nur der treue Überrest, wie er in der Bibel bezeichnet wird, der nicht seine Knie vor Baal gebeugt hat, der auch schon im Alten Testament aus Glauben lebte und nicht aus Werken, der war Same Abrahams. Haben wir das verstanden? Ich sage einmal, die Abels, die Henochs, die Noahs, die Abrahams, die Sarahs, die Isaaks, die Jakobs, die Josefs, die Moses, die Josuas, die Gideons, die Baraks, die Davids und Samuels und die vielen Namenlosen in Israel, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Diese, und jetzt ist es, diese alle haben durch den Glauben ein gutes Zeugnis von Gott erhalten. Die Glaubenden im Alten Testament auf Jesus hin, die aus dem Glauben damals schon wandelten, die Glaubenshelden in Hebräer 11, wie sie aufgezählt sind. Daran erkennen wir, dass Gott schon im Alten Testament eine Gemeinde der Heiligen hatte. Eine Gemeinde, die in der Vorausschau im Glauben auf Christus hinlebte. In Hebräer 12, 1 geht es weiter. Weil wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Im Alten Testament gab es eine Wolke von Zeugen, die durch den Glauben ein gutes Zeugnis erhalten haben. Und die waren Abrahams Kinder. Die Gemeinde der jüdischen Gläubigen aus dem Alten Testament ist die Wolke, die um uns ist. Und aus ihr sind wir hervorgegangen, aus der Gemeinde des Alten Testaments, aus der Glaubensgemeinde des Alten Testaments sind wir hervorgegangen. Ihr Glaube ist unser Glaube. Zu ihnen sind wir gekommen. Hört mal, was da geschrieben steht in Hebräer. Zu dem Berg Zion sind wir gekommen und der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Die Bibel lehrt uns also, dass die Gemeinde Jesu nicht erst zu Pfingsten entstanden ist, sondern dass sie es schon seit Jahrtausenden zuvor gegeben hat, mindestens seit Abraham. Der Gründer unserer Gemeinde ist Abraham. Im Alten Testament war diese Gemeinde noch verborgen, aber sie war da. Paulus spricht von dem Geheimnis der Gemeinde seit ewigen Zeiten. Und er erklärt uns, dass wir aus den Heiden Spätgeburten sind. Wir kamen zu der jüdischen Gemeinde der Erstgeborenen erst viel später hinzu. Wie Epheser 3, 6 sagt, als Miterben, als Miteinverleibte, als Mitteilhaber, als Ergänzung. Hier ahnen wir etwas von der größten Liebesgeschichte aller Zeiten. Christus und seine Gemeinde. Seine Braut aus allen Zeiten. Aus Juden und Heiden. Weil der Mensch niemals durch Werke selig werden kann. Darum ließ Gott nach dem Sündenfall sofort eine große Rettung in Kraft treten. Er bestimmte Abraham und zeigte ihm quasi als Ersten den Weg des Glaubens, den Weg der Rettung. Abraham, ein Götzendiener aus den Heiden. Dich nehme ich zum Beispiel für alle, die noch kommen werden. Du sollst aus Glauben gerettet werden. Mit dir soll es beginnen. Gott gab ihm drei große Verheißungen: einen Sohn, ein Volk und ein Land. Obwohl nichts davon zu sehen war, glaubte er allen. Christus war der Sohn, der Same Abraham. Die weltweite Gemeinde, das Volk aus Juden und dazugekommen aus Heiden. Und das Land war das himmlische Jerusalem, die Stadt, auf die Abraham wartete, im Glauben von Gott erbaut. Er vertraute fest der kommenden Erlösung, so dass Gottes Credo lautete: Abraham glaubte Gott das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er ist der Prototyp aller Christen, aller erretteten Juden und aller erretteten Heiden. Aber die Juden waren mit Paulus' Darlegung nicht einverstanden und riefen: Halt, du sagst, Abraham wäre aus Glauben gerettet worden. Aber Gott befahl ihm doch, sich beschneiden zu lassen, sagten sie. Das war es, was ihn vor Gott gerecht gemacht hat, meinten sie. Und da haben wir sie wieder, die religiösen Vorschriften, die Rituale und spirituellen Handlungen, die uns selig machen sollen. Die Gesetzesjuden beanspruchten Abraham wegen seiner Beschneidung, also für sich, und beschuldigten Abraham für seine Irrlehre vom werkefreien Glauben, ihn zu missbrauchen. Aber dann hört das messerscharfe Argument von Paulus. Paulus war ein Apologet erster Güte. Er fragt nämlich: Wann hat Gott dem Abraham seine Gerechtigkeit zugesprochen? Wann war das? War es bei der Beschneidung? Oder war es, als er ohne Rituale einfach Gott glaubte? Die Antwort steht schwarz auf weiß in der jüdischen Bibel, im Alten Testament, und sie lautet: Als Gott dem Abraham seine Verheißungen gab und er glaubte, da hat er ihn gerecht gesprochen. Und erst 14 Jahre später wurde er beschnitten. Ich kann jetzt nicht zu weit mit euch Bibelarbeit machen und das alles nachlesen und prüfen. Das ist hochinteressant. Dafür haben wir Hauskreise, Schularbeit. Woher hat Wegert die 14 Jahre? Ihr werdet es untersuchen. Ich sag's euch nicht. Also, ihr Lieben, spannend. Ich habe euch ja gesagt, der Römerbrief ist spannend und macht große Freude. Abraham wurde erst 14 Jahre später beschnitten, nachdem Gott ihn schon durch den Glauben gerecht gesprochen hat. Und damit sollte für alle klar sein: So wie Abraham werden auch wir alle nur gerecht aus dem Glauben, ohne religiöse Kulte, ohne Gesetz, ganz einfach so, schlicht aus dem Glauben an Jesus Christus. Wer du auch bist, mein Freund, woher du auch kommst, welcher Religion du angehörst, du wirst vor Gott nur gerecht, du wirst von ihm nur angenommen, wie Abraham, ohne irgendeine Vorbedingung. So wie du bist, darfst du das Heil Gottes empfangen. Heute, jetzt und auf der Stelle. Amen. Halleluja. That's it. That's it. Jetzt, heute, hier, sofort. So wie du bist. So wie du bist. Schenke dein Vertrauen einfach Jesus und sage ihm: Du bist meine Gerechtigkeit und du bist gerettet. Halleluja. Das ist Erlösung. Das ist das Evangelium. Aber die Juden fragten weiter: Warum wurde Abraham aber dennoch 14 Jahre später beschnitten? Er war doch aber beschnitten. Die Antwort des Paulus, Vers 11: Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte. Die Beschneidung ist also kein Widerspruch zur Rechtfertigung aus Glauben, sondern eine Bestätigung, ein Siegel, eine Unterstreichung. Die Beschneidung als solche hat keinen Heilswert, sondern ist nur Zeichen für die Wahrheit der Rechtfertigung aus Glauben. Die Tragik der Juden nach dem Fleisch, war, dass sie das nie verstanden haben. Und auch weite Teile der Christenheit, wir haben es vorhin schon gesagt, haben das nicht verstanden. Sie wollen durch das Zeichen durch das Symbol gerettet werden, aber nicht durch den konkreten Weg, den Gott ihnen geboten hat, nämlich durch den einfachen kindlichen Glauben an Jesus Christus. Auch heute noch sind Millionen Menschen davon überzeugt, wenn sie getauft sind, meist als Baby, dann sind sie mit Gott in Ordnung. Dann seien sie wiedergeboren. Obwohl der Glaube an Jesus in ihrem Leben so gut wie keine Rolle spielt, aber sie sind getauft. Sie glauben an das Symbol, aber nicht an das Wesen der Sache. Welch ein Irrtum. Abraham hat erst geglaubt und war auf der Stelle gerecht von Gott. Er war von Neuem geboren und für immer gerettet. Und erst 14 Jahre später wurde er beschnitten. Als Besiegelung, als Unterstreichung dieser seiner Errettung. Wir erinnern uns an die Taufe Jesu. Als er getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und genau das, liebe Gemeinde, geschieht mit jedem Täufling. Hier, ihr fünf blutjungen Menschen, ihr lasst euch taufen. Warum? Weil ihr geglaubt habt, dass Jesus genug für euch ist. Stimmt das? Ja. Wir hören es gleich noch öffentlich. So, ja, warum lasst ihr euch denn jetzt noch taufen? Dann ist doch alles in Ordnung. Ihr habt die Rechtfertigung aus Glauben empfangen. Ihr seid tadellos vor Gott. Habt ihr das eigentlich gewusst? Ihr seid tadellose Typen. Wehe, da beschuldigt euch einer. Christus ist hier, der euch gerecht gemacht hat. Auf diesem Boden stehen diese Teenager. Aber warum lassen sie sich taufen? Warum lässt Abraham sich beschneiden? Weil die Taufe ein Siegel ist, wie die Beschneidung. Eine Bestätigung Gottes. Und wenn ihr ins Taufbecken geht, dann hört ihr die Stimme vom Himmel durch die Bibel zu euch. Du bist mein geliebtes Kind. Max, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich wohlgefallen. Du bist gerecht geworden. Denn Gott sieht nicht dich. Er sieht nicht deine guten Taten, deine Anständigkeit. Gott ist nicht beeindruckt davon, dass du dich jetzt so toll taufen lässt. Sondern er sieht Jesus in euch. Er sieht Christi Gerechtigkeit in euch, seine Tadellosigkeit in dir, die du mittels des Glaubens empfangen hast. Die Taufe macht nicht selig, sondern in ihr bestätigt dir Gott, dass du ein Kind Gottes bist. Gott sagt, ja, was du an deinem Herzen durch den Glauben erlebt hast, das bestätige ich, das besiegle ich in der Taufe. Haben wir das verstanden? Na, aber das klingt ja leise. Ihr Lieben, das ist so wunderbar. Was Paulus in unserem Abschnitt so deutlich machen will, ist, dass dem Abraham zuallererst der rettende Glaube geschenkt worden ist und nicht das Zeichen davon. Die Beziehung zu meiner Frau begann nicht mit dem Ehering, sondern sie begann mit unserer Liebe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Es ist nicht der Ring, der unsere Ehe ausmacht, sondern unsere Liebe. Den Ring steckte ich ihr als Ergebnis unserer Liebe auf, als Zeichen, als Siegel unserer Liebe. Der Ring wird niemals unsere Ehe bewahren, sondern nur die bleibende Liebe durch Gott. Genauso rettet uns nicht die Beschneidung, die Taufe oder eine andere religiöse Zeremonie, sondern retten kann uns nur die Liebe Gottes, die wir durch Vertrauen in Jesus Christus empfangen. Um diese Wahrheit noch weiter zu vertiefen, ich will dann auch langsam zum Ende kommen. Es ist ein so gewaltiges Thema, wenn du damit anfängst, das fesselt dich. Und du kannst nicht anders, du musst Pause machen und weinen. Da kommt dir Evangelium entgegen, Offenbarung von Gott kommt dir entgegen. Dass du sagst, oh Herr, das beugt dich, wirft dich auf die Knie und führt dich in die Anbetung. Liebe Gemeinde, vergessen wir nie, wir haben ein herrliches Evangelium, durch das wir gerettet werden. Um diese Wahrheit noch weiter zu vertiefen, erwähnt der Apostel Paulus in unserem Text auch das Gesetz, Vers 13, denn nicht durch Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Nach der Beschneidung kommt Paulus auf das Gesetz zu sprechen. Die Juden waren auch hier der Meinung, dass zuallererst das Gesetz des Mose eingehalten werden muss, um gerettet zu werden. Aber auch hier zeigt Paulus am Beispiel von Abraham, dass doch zuerst der Glaube da war, bevor das Gesetz kam. Als es hieß, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, da gab es das Gesetz noch gar nicht. Das Gesetz gab es erst zu Mose-Zeit am Berg Sinai. Zu Abrahams Zeit gab es noch keine 10 Gebote. Und außerdem war Abraham ein heidnischer Götzenanbeter. Was wusste er von den Geboten Israels? Wie sollte er durch sie gerettet werden? Wie konnte Abraham durch das Gesetz gerettet werden, das, wie in Galater 3, Vers 17 Paulus wörtlich sagt, 430 Jahre später von Gott in die Welt gegeben wurde? Den Gesetzesweg gab es zu Moses Zeiten nicht. Und eigentlich hat sie nie gegeben. Sondern was zählt ist, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht haben, sondern der Zorn Gottes bleibt in ihm. Wie ist dein Weg zum Heil zum Schluss? Dein Weg zum Himmel. Lass deine Religion los. Deine Weltanschauung. Ja, ich sag's, lass auch deine Kirche los. Ich sag nicht, dass du aus irgendeiner Kirche oder Gemeinde austreten sollst, aber lass sie innerlich los. Lass sie los. Deine Ikonen, deine frommen Utensilien. Lass auch alle deine Mühe und Anstrengungen fahren, die dich angenehm vor Gott machen sollen. Du kriegst das nicht hin, du gehst samt deiner guten Absichten auf ewig verloren. Darum hör auf Paulus, der zum Schluss unseres Abschnitts geschrieben hat. Abraham, Vers 20, Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, dem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Glaube heute auch du an Gottes Verheißung, dich in Christus Jesus selig zu machen. Das ist der Weg zum Himmel. Einerlei, wer du bist, wo du wohnst, was du kannst oder nicht kannst. Kapitulier heute Morgen mit all deinen guten Absichten und deinen Mühen. Religiös, moralisch, gut zu sein. Vertraue einfach. einfach nur auf Jesus. Wie Abraham es tat. Lass dich einfach fallen. Abraham hat nichts gesehen. Der war uralt. Seine Frau, wie sollten sie einen Sohn bekommen? Erstorbene Leiber. Und trotzdem glaubten sie. Zähle die Sterne. So groß wird das Volk der Glaubenden sein, weltweit. Abraham glaubte. Und als er seinen Sohn auch noch loslassen sollte, opfern sollte, Abraham glaubte. Er vertraut. Vertrau du Gott. Der Vertrauensweg ist deine Hilfe. Jesus. Das letzte Zitat, Vers 23 bis Ende. Denn nicht allein um seinetwillen, also um Abrahams Willen, steht geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch, oh freue dich, sondern auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt ist. Es kann sein, dass du fragst, nur Glauben, Wegert? Einfach nur glauben und nichts tun, gar nichts. Einfach glauben und alles bleibt beim Alten. Das denken die Leute. Was ändert sich denn, wenn ich einfach nur glaube? Ich sag dir, es ändert sich alles. Der lebendige Glaube ist eine Atombombe. Ist eine Kraftbombe. Der Glaube ist Durchbruch. Eine Explosivkraft. Deine Bemühungen und deine Werke haben keine Kraft. Die führen zu nichts, zur Verdammnis. Die ändern dich nicht, die machen dich nicht vor Gott gerecht. Der Glaube tut es. Der verändert dich. Der lebendige Glaube bringt uns in eine so heiße Sehnsucht. Wenn du anfängst zu glauben, dann kommt Wärme in dein Leben, Liebe in dein Leben, eine Beziehung zu Jesus. Und es entsteht eine große Sehnsucht in dir, aus diesem Glauben an ihn so zu werden wie er. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Und dieser Glaube hat Kraft. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sehen jetzt erst, kommen die Gebote ins Spiel. Wenn der Glaube lebendig ist in deinem Leben, dann erfüllst du in Jesus Christus immer mehr das Gebot deines Herrn, aus Liebe, aber aus der inneren Kraft der Erlösung. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Christus ist, St. Johannes. Also, glaube und lebe im Vertrauen auf Jesus Christus und du bist frei zu einem neuen, veränderten Leben. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.